Willkommen bei Mensch und Medizin, der Sendung zu Gesundheitsthemen hier bei Kontafunk am 1. Januar des neuen Jahres. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Wir schauen heute nach vorn und widmen uns der Frage, was 2026 aus gesundheitlicher, medizinischer und gesundheitspolitischer Sicht bringen wird. Für uns alle als potenzielle Patienten, für Ärzte und Menschen in der Pflege oder für die Betreiber von medizinischen Einrichtungen. Das tun wir in drei Gesprächen mit Fachleuten aus ihrem jeweiligen Bereich, die unsere Redaktion das ganze Jahr über mit ihrer Expertise unterstützen. Es sind dies Gunter Frank, Susanne Gerlach und Henrik Ulrich. Wie geht es weiter in Sachen Corona? Wie entwickeln sich die negativen Trends rund um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen? Was erwartet uns beim Thema Digitalisierung? Diese und weitere Fragen beleuchten wir vertieft in dieser Ausgabe von Mensch und Medizin. Und wie immer gibt es das Neueste aus der Welt der Medizin in unserem Nachrichtenüberblick. Wir schauen nach vorne ins neue Jahr in Bezug auf Medizin und Gesundheit. Was bringen die nächsten Monate für Ärzte, für die Gesundheitspolitik, für die Patienten? Nun wagen wir diesen Ausblick mit dem Allgemeinmediziner Gunter Frank, der auch Teil der Fachredaktion unserer Sendung ist. Hallo Gunter.
Hallo Stefan.
Gunter, bevor wir nach vorne schauen, ein Blick zurück für dich als Arzt im direkten Austausch mit Patienten am Puls des Gesundheitssystems. Wie war das letzte Jahr? Gab es da irgendetwas, das aus deiner Sicht besonders bemerkenswert war?
Also es war ja ein Jahr, in dem viele versucht haben, das Thema Corona als abgeschlossen zu bezeichnen. Und für viele Menschen ist das halt nicht der Fall, weil sie halt noch unter den Nachwirkungen leiden oder weil sie sich natürlich auch Sorgen machen, dass das jetzt so Standard wird, wie der Staat mit seinen Bürgern in dieser Zeit umgegangen ist. Und insofern ist das ein Thema, was meine Patienten, und das ist sicherlich natürlich ein ausgesuchtes Klientel, weil diese Patienten kommen speziell auch zu mir, sich da halt Gedanken gemacht haben und halt ganz stark gefühlt haben, dass eben Corona nicht vorbei ist, obwohl es eigentlich jetzt im täglichen Leben oder in, sage ich mal, es gibt es keine täglichen Inzidenzzahlen mehr oder Wasserstandsmeldungen, jetzt keine Rolle mehr spielt, aber es ist dennoch natürlich prägend für das, was in die Zukunft weist.
Ja, wenn du von Patienten auf Corona angesprochen wirst, dann ist das wirklich ein Fall von die Geister, die ich rief, weil man dich natürlich kennt, publizierend zum Thema Corona. Wie sieht denn das aus? Wird für dich selbst 2026 auch im Zeichen von Corona stehen in irgendwelchen Aktivitäten?
Also wir haben halt ganz allgemeine Entwicklung, die eben durch Corona ganz besonders deutlich geworden ist, zu einem autoritären Staat. Also kleines Beispiel, gestern war eine junge Familie da, die kam mal von weiter weg, von Schwäbisch Hall. Sie ist Grundschullehrerin, er ist Elektriker, stammt aus Afrika, sie haben zwei Kinder und machen sich jetzt halt Sorgen wegen der Masernimpfpflicht. Und jetzt, früher hat sich kein Mensch Gedanken gemacht, großartig, ob die Masernimpfungen schädigen. Aber natürlich im Rahmen der Corona-Zeit wird man skeptisch, ob selbst diese Standardtherapien Nebenwirkungen haben, die einem nicht vermittelt werden. Sie machen sich eben Sorgen, ob sie ihren Kindern damit einen Schaden setzen. Und dann haben wir das Gespräch geführt. Und dieses Gespräch fokussiert natürlich eigentlich darauf, dass der Staat diese Eltern zwingt, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Ja, Kindern diesem Thema aussetzen. Jetzt kann man über Masern streiten, aber Masern ist mit Sicherheit nicht eine Riesenbedrohung für die Gesellschaft, sodass diese Impfpflicht für Masern, da hat sich die Pharmalobby einfach durchgesetzt. Und das ist übergriffig. Und das ist nur ein kleines Beispiel für so viele Dinge, wo der Staat immer übergriffiger wird und wo er quasi diese Idee, die im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das leitet sich ja vom christlichen Menschenbild ab. Wir sind quasi Ebenbild Gottes. Wir sind als Mensch selbst fähig zu entscheiden. Wir sind selbst fähig, für uns zu sorgen. Da brauchen wir den Staat nicht. Der Staat muss so die Rahmenbedingungen sichern. Und dass wir davon immer weiter weggehen zu einem ja betreuenden Staat, der sich für alles zuständig fühlt und dann halt auch diejenigen, die da was dagegen haben, ziemlich heftig bestraft. Und es wird immer krasser. Und das alles ist so ein Klima, welches die Leute spüren und je nachdem, wie sie sich informiert haben oder welche Gedanken sie sich machen, sich halt auch dann vor der Zukunft sorgen.
Also da kommt jemand wegen der Masernimpfung oder vielleicht auch mit Rückenschmerzen und 5 Minuten später sprecht ihr über den autoritären Staat. Wird denn aus dem Allgemeinmediziner Gunter Frank immer mehr ein Psychotherapeut einfach aus der Situation raus?
Das ist ein Allgemeinmediziner ja eigentlich grundsätzlich, seit der Dorfpfarrer nicht mehr zuständig ist für Seelennot, springt dann eben oft der Allgemeinarzt ein. Und in der Tat ist gut die Hälfte meiner Tätigkeit Gespräche, die eigentlich um ja, die mentale und psychische Gesundheit sich drehen. Das kann man schon so sagen.
Überlegt man sich jetzt mal über Corona hinaus als Arzt eigentlich, wenn das Jahr zu Ende geht, das neue Jahr anbricht, was kommt jetzt alles auf uns zu? Kommen irgendwelche neuen Krankheitsbilder? Ist das irgendwie eine Zäsur oder ist das eher ein laufender Prozess?
Also diese Tendenz, dass die Medizin quasi selbst Krankheiten schafft oder definiert, um dann Therapien mit viel Druck an die Patienten zu bringen, das wird immer krasser. Und das hat auch was mit der Ökonomisierung der Medizin zu tun. Das hat was, wenn ich es eben erlaube, dass die ambulante Versorgung in die Händen von Firmen überwechselt. Das war ja eigentlich so vorgesehen, dass die Ärzte, die hier ein Monopol haben für die ambulante Versorgung, dafür dürfen sie aber nur eine Praxis betreiben und keine Werbung machen. Und das ist ja aufgeweicht worden unter Ulla Schmidt mit ihrem Einflüsterer, damals noch Karl Lauterbach. Auch im zahnärztlichen Bereich, dass massenweise Praxen aufgekauft werden, um dann sie in große Zentren unter einer allgemeinen geschäftsführenden und planwirtschaftlich, sprich businessplanmäßig, dann zu betreiben. Da geht es dann nur noch darum, möglichst viel Profit zu machen, die Inlays in China herstellen zu lassen, aber hier den Krankenkassen das teuer zu verkaufen, aber gleichzeitig den politischen Einfluss geltend zu machen, dass die Krankenkassen dagegen nichts einwenden und so weiter und so fort. Also wir haben eine Medizin, die immer mehr vom Eigentlichen weggeht und zu einem ja, Businessplan wird. Und das wird immer mehr kosten, aber immer weniger bringen. Also die Versorgung wird schlechter werden. Und das ist ein Ausblick, der ist dem Zeitgeist der Entwicklung geschuldet. Und das wird nicht besser werden. Also wir werden in vielerlei Hinsicht große Probleme bekommen. Ich glaube, wir werden große Probleme bekommen in der Pflege. Ich habe Patienten, die arbeiten bei privaten Pflegeanbietern, auch in der Verwaltung, und die sagen, die Krankenkassen bezahlen immer später. Ja, also man sieht überall klamme Kassen, kein Geld. Und die Leute machen sich halt Sorgen, wo das hinführt. Ich war heute beim Reifenwechsel, ja, Winterreifen endlich drauf. Und auch der Handwerker fängt an, oh, wir haben schwere Jahre vor uns und es wird schon Tiefgang geben, der immer anhält. Und diese Art von Sorgen bestimmen schon die Aussicht, die die Leute in die Zukunft haben. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, lauter Miesepeter und Gunter Frank sitzt jetzt da und drückt da auch auf den gleichen Knopf. Ja, man muss das trennen vom Privaten. Und es gibt privat sehr viele Dinge, die kann man auch sich eine schöne Zukunft erdenken und auch dahin wirken, dass sie eintritt. Aber gesellschaftlich, glaube ich, haben wir Anlass, ein bisschen vorsichtig zu sein mit positiven Prognosen.
Wobei ja im Gesundheitsbereich jetzt alles sehr, sehr viel besser werden müsste, wenn ich an die Themen unserer Sendung aus dem vergangenen Jahr zurückdenke. Digitalisierung, da wurde uns versprochen, wie jetzt alles einfacher, schneller, besser wird. Dann gibt's Krankenhausreformen und so weiter und so fort. Und jetzt müsste ja alles wirklich 2026 wie am Schnürchen laufen. Und ich hoffe, man hat den Sarkasmus nicht rausgehört. Wie siehst du das?
Ja, das Grundproblem ist die Ökonomisierung. Ich meine, ich bin ein großer Fan der freien Marktwirtschaft, insbesondere der sozialen Marktwirtschaft. Die braucht aber Regeln. Und wenn ich aus Gesundheit einen Markt mache, dann werde ich halt bewirken, dass das, was die Investoren ihnen nutzt, wird passieren. Und das andere, auch wenn es dem Patienten schadet, wird nicht passieren. Und diese ganzen Digitalisierungen und so weiter, das nützt einfach nur diesen Geschäftsmodellen, diesen Businessplänen der leichten Steuerung, Kennziffernermittlung, Planung. Aber der Mensch ist keine Kennziffer. Wir sind kein statistischer Mittelwert. Und dazu kommt natürlich, dass vieles, was betriebswirtschaftlich Sinn macht, nehmen wir zum Beispiel die Beatmung von Pneumoniepatienten wie in der Corona-Zeit. Ein Beatmungspatient ist die Cash-Cow im Krankenhaus. Die Leute wurden in Deutschland entsprechend beatmet. Aber das ist halt für den Einzelnen dann teilweise das Todesurteil. Und wenn man die Daten und Fakten wirklich wüsste als Patient, dann ist die Nichtbehandlung in vielen Fällen eine rationale Option, die dann auch viele machen würden. Es gibt Patienten, die wollen Maximaltherapie haben. Es gibt Patienten, die wollen möglichst keine Medikamente einnehmen, keine Pillen. Und es gibt also einen großen Teil, der, wenn man sie vernünftig berät, würden sagen, oh, dann brauche ich die Therapie doch nicht eigentlich, wenn nur jeder 200. profitiert. Und das ist natürlich etwas, was Gift für einen Businessplan ist, für Investoren. Und deswegen gibt es das nicht. Also es gibt keine richtig gute Information für Patienten. Wenn wir jetzt wieder die großen Grippenwellen gesagt werden oder die uns bedrohen, die Supergrippe oder Corona, Es werden nie absolute Zahlen genannt in den Medien. Wenn man dann mal surft und versucht rauszukriegen, ja, wie viel schwere Masernfälle gab es denn? Also Leute mit schweren Nebenwirkungen, dann findet man keine absolute Zahl, weil die halt nicht so dramatisch wäre. Und das ist die Entwicklung, die wir haben, wenn wir aus Gesundheit einen Markt machen. Und Gesundheit eignet sich eben nicht, um über den Markt geregelt zu werden. Das ist eine Hoheitsaufgabe einer Gesellschaft, eines Staates. Und die Gesellschaft muss sich überlegen, wie viel Geld sie dafür verwenden will, um das dann möglichst sinnvoll auszugeben. Aber mache ich daraus einen Markt, habe ich die Effekte, die wir jetzt beobachten. Ja, ich erfinde quasi schwere Krankheiten, die ich dann aufblase zu Katastrophen, um sie dann mit Maximaltherapien teuer dran zu verdienen. Ich meine, bei der ganzen Impfgeschichte, das ist doch der Wahnsinn. Ich brauche ja gar keine Pandemie mehr. Trotzdem gibt es schon Verträge, die dann die EU oder die Nationalstaaten verpflichten, Impflager aufzubauen für zukünftige Pandemien. Wenn die dann ablaufen vom Verfallsdatum, muss ich nachkaufen. Also ich brauche nicht mehr mal die Krankheit, um massiv dran zu verdienen. Und das sind Effekte, die haben mit Patientengesundheit gar nichts zu tun, aber mit Gewinnmaximierung. Und das passiert, wenn ich die Medizin ökonomisiere. Und auch da muss man wieder den Namen Lauterbach sagen, weil er ist der Treiber dieser Entwicklung gewesen, schon unter Ulla Schmidt.
Bevor jetzt unseren Hörern der Blick auf das neue Jahr irgendwo auf der Brust liegt wie ein Bleigewicht, vielleicht zum Schluss ein Silberstreifen am Horizont. Was wird denn dieses Jahr ganz bestimmt besser?
Also ich glaube, das Ganze kann auch den Effekt haben, dass man irgendwann auch für sich selber sagt, ich muss mehr nach innen schauen. In mich, in meine Familie, in meine Umgebung, muss die pflegen, muss gute Qualitätszeit verbringen mit ihnen, muss hier quasi großes Plus aufbauen, ja, weil es hat keinen Sinn, im Moment die große Entwicklung beeinflussen zu wollen. Das geht jetzt seinen Weg, auch wenn in Deutschland sicherlich der Wohlstand erstmal deutlich abgebaut werden wird. Man kann trotzdem eine wunderbare Zeit verbringen mit sich und seiner Familie. Und wenn man dann den Schluss zieht, das mehr zu pflegen und die Zeit eben darauf zu verwenden, ich glaube, dann kann man unterm Strich für sich ganz persönlich auch sehr gewinnen. Und ich muss sagen, persönlich beim sozialen Umfeld, die Beziehung zu meiner Familie, auch im größeren Rahmen, ich meine es auch von Schwiegertochter oder Schwager oder wie auch immer, das hat alles gewonnen in der Corona-Zeit. Also von meinem sozialen Umfeld, muss ich sagen, ist der absolute Kollateralnutzen. Das hat sich prächtig entwickelt, weil man halt auch in der Krise ums Eingemachte reden muss. Man erkennt, wer eigentlich zuverlässig ist und auf wen man sich verlassen kann oder wer sich so dem allgemeinen Wahn unterwirft. Und das kann auch ein großer Gewinn sein.
Dann werden wir zu allerletzt ganz persönlich, weil du schon persönlich angesprochen hast, was ist denn der persönliche Vorsatz von Gunter Frank bezüglich Gesundheit für das neue Jahr?
Mein persönlicher? In der Tat, genau das, was ich gerade gesagt habe, immer mehr Abstand zu bekommen vom Gebrause der Welt und immer mehr Zeit zu verwenden, nach innen zu schauen, hier wirklich Qualität zu suchen und auch zu leben und so das innere Konto aufzufüllen. Und was dann draußen passiert, mein Gott, ja, es geht seinen Weg.
Das könnten wir uns alle vornehmen. Sie hörten den Allgemeinmediziner Gunter Frank mit seinem Ausblick auf das Jahr 2026. Besten Dank für das Gespräch, Gunter.
Ja, ich danke dir, Stefan.
Als 2020, als die Politik die umfangreichen Maßnahmen gegen Covid-19 einleitete, begann eine Entwicklung, deren Folgen sich auch Jahre später noch zeigte. Immer mehr Kinder und Jugendliche litten unter gesundheitlichen Problemen, psychisch wie körperlich. Inzwischen hat beim Schulbetrieb, in den Vereinen und den Familien wieder Normalität Einzug gehalten. Ist damit aber auch dieses Phänomen bei den Jüngeren verschwunden? Wie sieht die aktuelle Lage aus? Darüber spreche ich nun mit Susanne Gerlach. Sie ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und Mitglied unserer Fachredaktion. Hallo Susanne.
Hallo Stefan.
Susanne, bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Diese psychischen Erkrankungen in der Bevölkerung, besonders aber bei Kindern und Jugendlichen, nehmen die weiter zu oder hat sich die Situation inzwischen wieder beruhigt?
Von einer Beruhigung kann man tatsächlich nicht sprechen, sondern die Belastungen und Erkrankungen sind nach wie vor ein reales und sehr weit verbreitetes Phänomen. Und das betrifft tatsächlich alle Altersgruppen, von Jugendlichen bis zu Erwerbstätigen. Und natürlich sind die besonders empfindlichen Gruppen, die Kinder und Jugendlichen. Und dazu gibt es inzwischen auch eine ganze Menge Berichte aus dem Jahr 25, unter anderem von UNICEF, WHO oder der AXA-Versicherung. Und die bestätigen, dass die psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen, nach wie vor eine steigende Tendenz haben. Also zum Beispiel der jüngste Report der Weltgesundheitsorganisation, der stellt fest, dass ein Siebtel aller Kinder und Jugendlichen in der europäischen Region, einschließlich Deutschland, mit einer psychischen Erkrankung leben muss. Und ja, ich finde besonders alarmierend, dass Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren, da ist sogar jede vierte betroffen. Und das erlebe ich auch in meiner Praxis. Das sind also sehr, sehr viele junge Frauen und Mädchen, die mit Ängsten, Depressionen, Essstörungen oder auch Zwangserkrankungen zu mir kommen. Und damit gehören also die psychischen Erkrankungen nach wie vor auch zu den häufigsten Gründen für stationäre Krankenhausaufenthalte bei Kindern und Jugendlichen, zumindest in Deutschland. Also das zeigt, die Belastung ist nach wie vor sehr hoch und sie wird auch möglicherweise in den nächsten Jahren nicht wirklich sinken.
Du sprichst davon, dass diese Altersgruppe besonders empfindlich ist. Ist es dieses Sensorium, diese Empfindlichkeit, ist das der Grund, dass die psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen weiter ansteigen oder gibt es weitere Gründe?
Ja, das ist natürlich einer der Gründe, dass Kinder und Jugendliche einfach noch sehr dünnhäutig sind und noch nicht genügend Abwehrmechanismen haben, um solche Konflikte, wie wir sie alle im Moment erleben und die uns ja alle beuteln, abzuwehren. Aber es haben sich auch die Bedingungen für die Kinder ja noch nicht verändert. Also es ist sehr viel Krisen und Angst und Alarm in der Gesellschaft nach wie vor zu spüren. Und das wirkt sich natürlich auch auf Eltern aus. Die sind verunsichert, die sind schnell in Panik und können für Kinder nicht den nötigen Rahmen bieten, in dem Kinder gesund, also auch seelisch beruhigt aufwachsen können.
Nun können wir die Weltlage nicht einfach verändern und damit die Problematik von der Seite aus der Welt schaffen. Hat sich denn zumindest in der gesellschaftlichen Wahrnehmung dieser Probleme etwas geändert? Herrscht da genügend Bewusstsein?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, die mediale Aufmerksamkeit für das Thema ist tatsächlich sehr groß. Und bei meiner Recherche habe ich unzählige Artikel gefunden, die den Ist-Zustand bedauern und beklagen. Und inzwischen gesteht man ja auch ganz offen ein, dass da eine verfehlte Maßnahmenpolitik dem Ganzen zugrunde lag. Aber mir erscheint das reichlich verlogen, wenn man sich jetzt anschaut, welche Pläne es gibt, die internationalen Gesundheitsvorschriften, die auch Deutschland verabschiedet hat, die sehen ja nichts anderes vor für die nächste große Krise als das, was wir bereits erlebt haben. Insofern weiß ich nicht, ob man davon sprechen kann, dass sich die Wahrnehmung vielleicht, aber der Umgang damit, da sehe ich im Moment noch nicht wirklich Veränderungen. Und ja, besonders die WHO, die warnt natürlich jetzt, die haben so eine ganz große Erhebung gemacht in den europäischen Ländern und warnen jetzt und sagen, also wir müssen sofort handeln und Länder müssen Systeme schaffen, die die nächste Generation gedeihen lassen, so wörtlich, also eine Mitarbeiterin der WHO. Und das ist ja das erste Mal, dass die WHO in Europa so umfassende Daten zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erhoben hat. Und nun gibt es eine ganze Menge Warnungen und sie bezeichnen es als Weckruf. Aber ich glaube trotz alledem, dass sich der Umgang damit ja nicht verändern wird. Zumindest ist mir das nicht zu Ohren gekommen.
Dann wäre es ja umso wichtiger, dass wenigstens die Nachbereitung funktioniert, sprich, wenn eben so ein Problem, eine Erkrankung, eine Störung eingetreten ist, dass es klappt mit der Versorgung. Wie sieht das aus mit der psychotherapeutischen Versorgung für Kinder und Jugendliche? Man hört immer wieder etwas von Versorgungslücken.
Ja, die sind groß, die Versorgungslücken. Und eine bundesweite Befragung meiner Kollegen, also Psychotherapeuten, zeigt ganz überdurchschnittliche Wartezeiten. Also wenn überhaupt, kann man in einem halben Jahr darauf rechnen, dass man einen Therapieplatz bekommt, aber meistens sind sie viel länger. Ich hatte kürzlich eine verzweifelte Mutter am Telefon, die sprach von 69 Kollegen, die sie allein in ihrem Landkreis angerufen hat. Und davon hat sie gerade mal 2 Rückrufe erhalten. Und so ist es tatsächlich auch in dieser Psychotherapeutenbefragung herausgekommen, dass nur die Hälfte der Kinder, die Bedarf an einer Psychotherapie haben, nach einem Erstgespräch auch wirklich einen Platz für eine Psychotherapie in einer Praxis bekommen. Die andere Hälfte, die muss weitersuchen. Und dazu kommt auch noch die Entscheidung, überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die ist ja oft ein längerer Leidensweg. Und erstmal muss so ein Problembewusstsein überhaupt geschaffen werden und Barrieren wie Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen oder auch der Psychotherapie selbst gegenüber oder Angst vor Stigmatisierung, das muss ja auch erstmal abgebaut werden. Und jetzt überlegen in diesem Kontext die Gesundheitspolitiker, das Primärarztsystem wieder einzuführen. Das heißt, Haus- und Kinderärzte sollen erste Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Problemen sein und sollen davor geschaltet werden. Das könnte wiederum bedeuten, dass ein weiterer Schritt nötig ist und eine weitere Hemmung zu überwinden ist. Ja, wer erzählt seinem Hausarzt denn schon gern von seinen seelischen Problemen? Da wird nochmal eine Hürde aufgebaut. Und der Therapeut oder Behandler, der wird damit auch in seiner freien Berufsausübung beschnitten. Da fallen wir ungefähr 30 Jahre zurück. Das hatten wir schon mal in den 90ern.
Die Lage ist also so, dass man vermutlich früher oder später Hilfe bekommt, aber im Moment eher später. Wie sieht es denn aus deiner beruflichen Erfahrung aus? Wie groß ist der Unterschied, wenn ich schnell Hilfe bekomme oder wenn ich eben mit meiner Angststörung oder einer Depression auf einer Warteliste stehe und monatelang nicht zum Zug komme? Wie wirkt sich das aus?
Ja, das ist natürlich nicht wirklich vorteilhaft, sondern die Symptome verfestigen sich durch Wartezeiten. Und das führt oftmals auch zu sozialem Ausschluss oder Problemen im Schulbesuch oder bestimmte Entwicklungsaufgaben können dann einfach nicht geleistet werden. Lehrkräfte sind dann auch häufig als erste Ansprechpartner überfordert damit. Also da erlebe ich ganz viel Unbeholfenheit und auch Angst. Ja, viele psychische Störungen entwickeln ihre ersten Symptome ja schon bevor sie sich wirklich als Störung manifestieren. Das sind ganz banale Anzeichen. Die sind auch oft sehr unspezifisch, wie Schlafstörungen, Nervosität, innere Unruhe oder auch körperliche Beschwerden wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Ja, so eine Entwicklung kann sich nahtlos dann in Angststörungen, Panikstörungen entwickeln oder übergehen. Und auch eine Verschlechterung der Konzentration und damit der schulischen Leistung ist dann bei Kindern sehr oft zu beobachten.
Du hast die Schule angesprochen und es ist doch wirklich schwer davon auszugehen, dass diese Beschwerden, die du aufgezählt hast, im Bereich der Bildung und Schulen nicht auch spürbar wird. Wie zeigt sich das? Haben wir es da einfach mit mehr Fehltagen zu tun oder einem veränderten Verhalten in der Schule?
Ja, auf jeden Fall ganz bestimmt mehr Fehltage. Also es kommen sehr viele Familien in meine Praxis inzwischen, die von Schulverweigerung berichten. Also Kinder, die schon am Abend sagen, sie wollen den nächsten Tag nicht in die Schule oder die morgens mit Kopfschmerzen in der Tür stehen, blass sind und sagen, es geht heute nicht. Eltern sind dann natürlich oft auch nicht in der Lage, die Kinder irgendwie zu überreden, in die Schule zu gehen. Und es gibt viele Kinder, die die Schule abbrechen nach wie vor und auch viele Kinder, die so viele Fehltage haben, dass sie das Schuljahr nicht schaffen. Und hier zitiere ich auch mal eine repräsentative Studie der Robert-Bosch-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig, die belegt, dass etwa 21% der Schüler Hinweise auf psychische Auffälligkeit zeigen und unruhig und gestresst in der Schule sind. und 27% bewerten ihre Lebensqualität als gering, während 2/3 sie als mittel einstufen. Aber nach meinen eigenen Beobachten halte ich diese Zahl noch für deutlich zu niedrig. Und ein Teil kennt sie gar nicht. Gerade in diesem Kontext ging ja ein Brandbrief von mehr als 1100 Grundschullehrern in Hessen durch die Medien. Und der Brandbrief ging an das Kultusministerium und darin warnen sie, dass viele Kinder heutzutage selbst grundlegende Fähigkeiten vermissen lassen, wie Stift richtig halten, schneiden, Regeln einhalten oder alleine auf Toilette gehen. Sie sehen ganz viele Defizite als Folge mangelnder Unterstützung und fordern bessere Arbeitsbedingungen für sich und mehr qualifiziertes Personal, zum Beispiel auch Psychologen, Schulpsychologen. Die Klassen sollen kleiner werden, maximal 20 Kinder und mehr Ressourcen für die pädagogische Arbeit. Und gleichzeitig beklagen sie die steigenden Herausforderungen, also die Sprachdefizite der Kinder, die Angststörungen und eine insgesamt überlastete Schule. Das Kultusministerium will jetzt die Forderungen prüfen, ja, und verweist auf laufende Maßnahmen.
Schauen wir uns die laufenden Maßnahmen an. Wenn ein System überlastet ist, sucht man sich Abhilfe. Sehr oft sieht die so aus, dass man digitale Lösungen einführen will als Ersatz, um sich da zu entlasten. Ist das der richtige Weg?
Tja, da gibt es eine ganze Menge digitale Lösungen und die werden ja seit der Covid-Zeit auch mehr und mehr propagiert und angeboten. Aber wie in fast allen gesellschaftlichen Bereichen versucht man auch hier Probleme, die im realen Leben existieren, mit technischen Lösungen irgendwie zu kompensieren. Da nenne ich jetzt mal die Stichworte elektronische Patientenakte, Telematikinfrastruktur, digitale Gesundheitsanwendung, also sogenannte DIGAs, das sind so Gesundheits-Apps und letztendlich auch künstliche Intelligenz. Die Frage ist aber, ob man hier nicht eine schleichende Privatisierung psychischer Probleme vornimmt, die bei Ursachen, die ja eher strukturell sind, wie bestimmte politische Entscheidungen in der Vergangenheit oder dem Leistungsdruck, der uns und auch unseren Kindern zugemutet wird, nicht versucht, da unsichtbar zu machen. Viele wichtige ethische und philosophische Fragen sind ja überhaupt noch nicht geklärt in Bezug auf digitale Anwendungen. Man könnte überspitzt fragen, wenn Menschen von Maschinen beraten und beeinflusst werden, wie lange bleiben sie dann noch Menschen? Merken wir eigentlich noch, wenn es gar nicht mehr um uns geht? Oder kennen wir die Ziele der Entwickler eigentlich? Das sind alles solche Fragen, die mich da bewegen. Werden wir nicht mehr und mehr steuerbar? Und sitzen unsere Kinder ja nicht schon genug im Alltag vor diesen Geräten und werden von denen betreut und beraten?
Wenn es das nicht ist, was könnte man dann tun, um weiteren Schaden abzuwenden? Was kann uns wirklich unterstützen? Was ist für die Kinder, Jugendliche, aber auch für jeden Einzelnen von uns tauglich für eine bessere seelische Gesundheit?
Ich versuche mal mit der Selbstwirksamkeit zu beginnen. Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, die stärken die seelische Gesundheit, weil sie Menschen vermitteln, dass ihr Handeln einen Unterschied macht. Und wer erlebt, dass eigene Entscheidungen Wirkung zeigen, der entwickelt auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ein stabileres Selbstwertgefühl, was ja letztendlich die Voraussetzung für psychische Gesundheit ist. Offensichtlich haben wir aber in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir zwei Entscheidungen treffen können, dass sie aber aufgrund gesellschaftlicher Umstände ohne Folgen bleiben. Besonders in der Corona-Zeit sind Entscheidungen über unsere Köpfe getroffen worden und viele Menschen haben so ein Gefühl von Unmündigkeit erfahren. Das wirkt nach meiner Ansicht bis heute nach und der gesunde Menschenverstand, das Gefühl emotionale Sicherheit und Vorhersagbarkeit, das ist irgendwie vielen Menschen abhanden gekommen, die ja hinterfragen nicht mehr wirklich, was ihnen da so zugemutet wird. Und so braucht es nach meiner Ansicht wieder Erfahrungen von Sinn und Zweckhaftigkeit des eigenen Handelns. Ja, besonders Kinder brauchen Gelegenheit, sich in einer lebendigen Umwelt ausprobieren zu dürfen und Fehler machen zu dürfen und nicht einer ständigen Überbehütung oder Bevormundung oder auch Bewertung ausgesetzt zu sein. Aber das gilt natürlich genauso für Erwachsene. Und die profitieren auch, wenn die Arbeits- und Lebensbedingungen, wenn sie da irgendwie einen Gestaltungsspielraum haben, statt nur Vorgaben zu erfüllen. Weil so dauerhafte Fremdbestimmung, wie sie viele Menschen in Krisenzeiten erleben, die fördert irgendwie das Gefühl von Ohnmacht, Erschöpfung und brennt langfristig aus. Und fehlende Anerkennung führt ja auch häufig zu innerem Rückzug oder zu Überanpassung. Und ich glaube, Anerkennung, Wertschätzung, das sind alles Dinge, die Menschen erfahren müssen, um sich seelisch stabil zu fühlen. Aber nicht zu vergessen sind natürlich auch soziale Beziehungen für die seelische Gesundheit bedeutsam. Und Einsamkeit wirkt ähnlich belastend wie chronischer Stress. Und wir dürfen, das ist meine Botschaft, wir dürfen uns einfach nicht mehr vereinzeln lassen und nicht mehr spalten lassen, weil das macht uns alle krank auf Dauer.
Im Gespräch war Susanne Gerlach, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und Mitglied unserer Sendungsfachredaktion. Vielen Dank, Susanne.
Vielen Dank, Stefan.
Geht es weiter mit den Nachrichten rund um Medizin, Gesundheit und Gesundheitspolitik. Corinna Ziegerli hat diese für Sie zusammengestellt.
In zahlreichen Ländern ist es zu einem Anstieg der Infektionen mit Keuchhusten gekommen. Das legt eine internationale Forschungsgruppe von der UK Health Security Agency in der Fachpublikation JAMA Network Open dar. Von 2020 bis 2022 sei die Zahl der gemeldeten Keuchhustenfälle auf einem historischen Tiefstand gewesen. Ende 2023 begann die Zahl der gemeldeten Fälle wieder zu steigen. 2024 wurden 35.435 Fälle gemeldet, die höchste Zahl seit 2014, so das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Bemerkenswert sei, dass einige der höchsten berichteten Inzidenzen in Ländern auftraten, die mehrere Auffrischimpfungen verabreichen, wie zum Beispiel Australien und Tschechien, so das Forschungsteam. Das deutet darauf hin, dass eine Untersuchung der Wirksamkeit mehrerer Dosen von Impfstoffen notwendig sei. Während der Covid-19-Pandemie gab es keinen Rückgang der Impfquote gegen Keuchhusten, daher muss der Anstieg der Erkrankungen andere Ursachen haben. Es wird diskutiert, dass sowohl die durch Impfstoffe als auch durch Infektionen induzierte Keuchhustenimmunität mit der Zeit nachlasse. Die deutschen Grünen lehnen Homöopathie als Kassenleistung in Deutschland ab. Die gesetzlichen Krankenkassen sollen homöopathische Behandlungen nach dem Willen der Grünen künftig nicht mehr erstatten. Das beschloss der Bundesparteitag in Hannover. Die Solidargemeinschaft soll nicht für Therapien aufkommen, deren Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus wissenschaftlich nicht belegt sei, heißt es in dem verabschiedeten Antrag aus Berlin. Gesundheit sei kein Glaubenssystem, sondern eine Frage von Evidenz und Verantwortung, argumentierte ein Berliner Delegierter und wandte sich gegen das Argument, die Wirksamkeit homöopathischer Mittel sei durch Erfahrungswissen belegt. Ein anderer Delegierter argumentierte, es gehe nicht nur um Homöopathie, sondern auch um das Verhältnis der Grünen zur Wissenschaft. Allerdings gibt es auch Vorbehalte in der Partei, das strittige Thema kurz vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr wieder anzupacken. Das deutsche Bundesgesundheitsministerium vernichtet rund 61 Millionen medizinische Güter. Im Rahmen der sogenannten Corona-Pandemie wurden vom Bundesgesundheitsministerium neben den Schutzmasken auch viele andere medizinische Güter beschafft. Eine nicht unbeträchtliche Menge davon sei inzwischen verbrannt worden. Andere liegen wiederum in Lagern des Bundes. So wurden beispielsweise 4,6 Millionen bestellte OP-Hauben offenbar komplett entsorgt. Das geht aus einer Auflistung des Ministeriums auf Nachfrage der Bundestagsabgeordneten Paula Pichotta von den Grünen hervor, über die das Deutsche Ärzteblatt berichtet. Nicht nur die Beschaffung verursache Kosten, sondern auch die Vernichtung sowie die aktuelle Lagerung. Über die Kosten für die beschafften medizinischen Güter gibt die Abfrage keine Antwort. Aus Sicht von Paula Pichotta zeigen die Zahlen eine massive Überbeschaffung durch das Bundesgesundheitsministerium. Das sei nicht Ausdruck von Entscheidungsstärke, sondern von Planlosigkeit. Sie fordert endlich volle Transparenz, damit Steuergeld nicht weiter in Lagerhallen und Verbrennungsanlagen endet. Das Thema Beschaffung und Versorgungssicherheit während der Corona-Pandemie soll auch am 15. Dezember Thema in der Enquete-Kommission zur Pandemie werden.
Das waren die Nachrichten aus der Welt der Medizin, präsentiert von Corinna Ziegerli. Was liegt vor uns im Jahr 2026 aus der Perspektive von Medizin und Gesundheitspolitik und wie sind wir alle als potenzielle Patienten davon betroffen? Wir schauen uns die größeren Baustellen an und sprechen darüber, was die nahe Zukunft dort bringen könnte. Das tun wir heute mit dem Radiologen Henrik Ulrich, der unsere Senderedaktion als medizinischer Berater unterstützt. Hallo Henrik.
Hallo Stefan und ich grüße gleich am Anfang des Jahres alle Hörer des Kontrafunks und wünsche Ihnen Gottes Segen für das Jahr 2026.
Dem schließe ich mich natürlich an und jetzt schauen wir, wie viel Segen das die Gesundheitspolitik bringen wird im neuen Jahr. Es war ja 2025 dauernd die Rede von der Digitalisierung, von der KI über irgendwelche elektronischen Patientenakten. Scheint einfach alles, was digital angeschrieben ist, den Segen zu bringen. Wo stehen wir denn punkto Digitalisierung, wenn wir mal mit Deutschland beginnen?
Ja, wenn wir uns Deutschland am Anfang einmal anschauen, dann war es ja verheißen, dass 2025 das Durchbruchsjahr werden sollte in Bezug auf die elektronische Patientenakte, in Bezug auf die Modernisierung der Telematikinfrastruktur und auch der künstlichen Intelligenzanwendungen. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut, merkt man, dass es da wirklich massive Reibungsverluste gegeben hat und eine hohe Unzufriedenheit aller Akteursgruppen vorliegt. Also das, was man sich vorgenommen hat, ist nicht erreicht worden. Bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen sind sicher geschaffen worden, bestimmte formale Bedingungen auch gesetzt, um vielleicht auch diese Entwicklung anzukurbeln. Aber wenn man ins Detail geht, wird man sehen, dass da viele Dinge nicht sich so entwickelt haben, wie man sich das politisch gern gewünscht hätte. Da kann man vielleicht anfangen mit der Telematikinfrastruktur, also alle jene Dinge, die zwischen den einzelnen Anwendern im Gesundheitssystem da sein müssen, damit es zu einem Datenaustausch kommen kann, damit Datensätze auch verträglich und verständlich von einem System in ein anderes geladen werden können. Dazu braucht es viel Hardware, viel Software, viel Netzwerktechnologie. Und in Deutschland ist ja dafür die Gematik verantwortlich, eine Gesellschaft für Telematikanwendungen, die von Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens gegründet wurde und die ja diese Rahmenbedingungen technologisch auch vorbereiten sollte und koordinieren sollte. Und der Chef Hartke hat letztlich geschlussfolgert in der Analyse zu 2025, dass man extrem unzufrieden ist mit dem aktuellen Zustand. Das hat zum Beispiel darin Ausdruck gefunden, dass wiederholte Ausfälle der Telematikinfrastruktur zu verzeichnen waren, eine fehlende Interoperabilität. Das hat zu viel Frust in den Praxen und in den Kliniken geführt. Und damit auch zu einem großen Vertrauensverlust, dass diese digitale Technik wirklich das Arbeiten erleichtert. Es kam zu häufigen Arbeitsverzögerungen und viele Störungen in den Kernprozessen haben natürlich das ganze System auch nicht beliebter gemacht, wenn E-Rezepte nicht eingelöst werden konnten oder wenn die elektronischen Patientenakten nicht gefüllt werden konnten, weil es da Kompatibilitätsprobleme gab. Also man kann zu dem Thema schon sagen, dass die zentrale politische Erwartung, dass digitale Anwendungen jederzeit verfügbar sein sollten, 2025 deutlich verfehlt worden sind. Das gilt auch ein Stück für die elektronische Patientenakte. In Deutschland ist es ja so, dass man ein Opt-out-Modell generiert hat. Das heißt, der Patient musste selber ganz klar und deutlich gegenüber der Krankenkasse erklären, dass er nicht an dieser elektronischen Patientenakte teilhaben wollte. Ansonsten war er automatisch mit eingebunden. Und diese elektronische Patientenakte wurde ja auch viel besprochen und ja hoch gepeitscht in politischen Diskussionen mit der Hoffnung, dass da vieles besser und vieles klarer, vieles besser verfügbarer ist. Aber es zeigt sich, dass die Daten, wenn sie denn auf eine solche elektronische Patientenakte auch geladen werden konnten, häufig unstrukturiert vorliegen. Dass es einen extrem hohen Suchaufwand bedeutet, dann dort auch einzelne Befunde hervorzuholen. Die ganze Architektur auch der Patientenakte ist eben eher eine Dokumentenablage statt eines Wissensspeichers. Und das macht die ganze Arbeit damit auch so umständlich und so schwer, sodass sie von vielen Kollegen auch nicht als förderlich gesehen worden ist. Und man da eigentlich auch sehr frustriert ist, zumal auch der Zeitaufwand, um Daten hineinzubringen oder Daten herauszulesen, sehr, sehr hoch ist und die Finanzierung in keiner Weise dem Aufwand entspricht, der dafür auch notwendig ist. Vielleicht noch ein kurzer Satz auch zu dem Einsatz der künstlichen Intelligenz. Dort gibt es durchaus viele interessante Perspektiven, die sich weiterentwickelt haben, die sichtbar werden, auch in der Medizin, dass man also in verschiedenen Bereichen, ob es in der radiologischen Bildgebung oder bei Hautärzten oder in anderen Bereichen, da auch eine deutliche Unterstützung der Arbeit gibt. Aber auch hier muss deutlich gesagt werden, dass künstliche Intelligenz in der Medizin nicht dazu führt, dass man schneller ist, sondern der Zeitaufwand, um das angebotene Wissen aus der KI auch zu vergleichen mit dem, was ein Arzt auch an vielen anderen Aspekten berücksichtigen muss, ist deutlich gestiegen und man kann also mit KI nicht unbedingt Zeit sparen, auch wenn einzelne Vertreter des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel der Chef der Charité, Herr Krömer, sagte, dass man vielleicht 30% der Arbeitszeit einsparen könnte, die Ärzte haben, wenn man die KI richtig einsetzt. Ich halte das für eine Illusion und denke, dass wir dort auch sehr schnell auf den Boden der Realität zurückfallen werden und sehen, dass es durchaus ein sehr hoffnungsvolles und auch mächtiges Werkzeug sein kann, aber dass es eben nicht in der Lage sein wird, die Probleme, die wir im Gesundheitswesen haben, auch alle zu lösen.
Sieht es denn mit der Digitalisierung im gesamten deutschsprachigen Raum genau gleich aus? Hast du eine Übersicht, wie beispielsweise die Situation in Österreich und der Schweiz ist?
In Österreich gibt es ja diese elektronische Gesundheitsakte. Da gibt es das Einpflegen von einem E-Befund, der E-Medikation oder den elektronischen Impfpass. Österreich, so kann man lesen, ist international so im Mittelfeld, also besitzt eine solide Basis, aber keinen Spitzenplatz in der Digitalisierung. Die elektronische Gesundheitsakte technisch ist breit verfügbar und die Pandemie der letzten Jahre hat da doch den Prozess auch deutlich beschleunigt. Trotzdem gibt es auch dort Probleme, weil diese elektronische Gesundheitsakte nicht durchgängig genutzt wird, sehr unvollständig genutzt wird, auch dort lückenhaft gefüllt wird. Und es gibt auch parallele Kommunikationswege noch zwischen Kliniken und niedergelassenen Kollegen, sodass also Insellösungen und auch das Fax durchaus noch eine wichtige Rolle spielen. Also ähnliche Probleme wie in Deutschland, aber vielleicht nicht so politisch hochtrabend aufgeladen, wie wir sie hier in unserem Land kennen. Und vielleicht noch ein kurzer Satz zur Schweiz. Dort gibt es das elektronische Patientendossier. Das ist ein Opt-in-Modell. Das heißt, dort haben die Patienten freiwillig die Möglichkeit, sich dieses elektronische Patientendossier für sich zu nutzen. Und damit ist natürlich auch das Problem verbunden, dass eben viele nicht ihre Daten in diesem Dossier drin haben und man auch dort keine durchgängige digitale Speicherung der Gesundheitsdaten vorweisen kann. Also in allen Ländern bemüht man sich um eine durchgängige Digitalisierung, aber aus unterschiedlichen Aspekten heraus, auch aufgrund einer föderalen Fragmentierung, fehlenden gemeinsamen Datenplattformen, ist eben diese durchgängige Digitalisierung nicht durchzuhalten und erzeugt von daher auch viel Frust und insgesamt auch einen höheren zeitlichen Aufwand, um diese Dinge auch effektiv zu nutzen.
In Deutschland war auch die analoge Seite der Gesundheitspolitik ein großes Thema in Form der Krankenhausstrukturreform, die ja irgendwo überfällig scheint in irgendeiner Art und Weise. Wie steht's derzeit mit dieser Reform?
Ja, da gibt es ja dieses große Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, was noch von Herrn Lauterbach entworfen und auch durchgesetzt worden ist. Diese große Reform sollte ja dazu führen, den Kostendruck im Gesundheitswesen, auch in Bezug auf die alternde Gesellschaft und den steigenden Versorgungsbedarf, in Anbetracht des dramatischen Fachkräftemangels irgendwie zu kompensieren, aber auch unter dem Eindruck steigender Kosten im gesamten Gesundheitswesen da irgendwo einen Weg zu finden. Und man muss sagen, dass diese Krankenhausstrukturreformen ja auf der Strecke geblieben ist in Diskussionen zwischen den Verantwortungsträgern, zwischen den unterschiedlichen Playern im Gesundheitswesen. Da ist es eben erforderlich geworden, dass es jetzt zu einem Krankenhausanpassungsgesetz kommen muss, das erst noch auch im Bundestag abgestimmt werden muss, um ja diese große Strukturreform einigermaßen zwischen Bund und Ländern auch kompatibel und auch vertretbar zu machen. Und damit sind auch schon die Hauptfronten vielleicht aufgerissen worden, dass wir hier einen großen Konflikt haben zwischen den Verantwortlichkeiten, die auf Länderebene liegen, mit den Vorgaben, die von der Bundesregierung kommen. Die Bundesländer wünschen sich einfach mehr Flexibilität bei den Vorgaben bezüglich der Stellen, bezüglich der Fachärzte. Sie wollen eine Lockerung der Mindestvorhaltezahlen erreichen und auch andere Aspekte individuell für ihre Länder durchsetzen. Auf der Gegenseite lehnt der Bund größtenteils diese individuellen Forderungen der Länder ab und verweist immer wieder auch auf die Gefährdung der Qualität, die dann eintreten würde, wenn man sich von diesen Vorgaben distanzieren würde. Also das bleibt nach wie vor ein Zankapfel zwischen Bund und Ländern, aber dann kommen eben auch noch die Krankenkassen dazu, die Krankenhausgesellschaften, auch der ganze ambulante Bereich spielt auch hier eine wichtige Rolle mit, um diese angestrebte Integration von Ambulanz und stationären Betrieb auch irgendwie in den Griff zu bekommen. Also dort sehe ich noch viel, viel Redebedarf. Insgesamt kommt mir das Gesundheitswesen in Deutschland vor wie ein angeschlagener Frachter, an dem unterschiedliche Lotsen ziehen, die alle in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das, was man tut, ist eigentlich immer nur etwas Flickwerk, um hier und da ein Loch zu stopfen, aber den Kahn wirklich wieder gut ins Wasser zu setzen, gut auszurichten, das sehe ich auch in dieser Art und Weise, wie Bund und Länder über diese Gesetze streiten, keine wirkliche gesunde Perspektive für die deutsche Krankenhauslandschaft.
Eine interessante Bewegung gab es 2025 rund um das Thema Corona. Erkrankungen infolge der staatlichen Maßnahmen und auch der Impfkampagne waren plötzlich ein, ich sage mal, halbwegs offen besprochenes Thema. Was hat sich da genau bewegt in diesem Jahr und was kann sich noch bewegen? Wie siehst du das als klinisch tätiger Arzt?
Es war ja von mir auch im letzten Jahr schon ein Stück prognostiziert worden, dass wir eine Veränderung in der Häufigkeit von bestimmten Erkrankungsbildern sehen werden. Ich hatte hauptsächlich in Bezug auf die Atemwegserkrankungen abgehoben, auch auf die Erkrankungen, die im Zusammenhang mit unserem Immunsystem liegen, aber vielleicht auch aufgrund der schweren Nebenwirkungen, die durch die Covid-Präparate auch zu erwarten sind im Bereich der Tumorentwicklung. Und wir müssen leider konstatieren, dass sich diese Befürchtungen bestätigt haben und mehr auch in den Zahlen deutlich zum Ausdruck kommen. Wenn man sich den Krankenstandtrend der letzten Jahre einmal deutlich anschaut, dann müssen wir sagen, dass wir dort eine extrem hohe Zunahme haben an Erkrankungen der Atemwege, der psychischen Erkrankungen, auch der Muskel- und Skeletterkrankungen, die insbesondere seit 2023 bis 2025 wirklich durch die Decke schießen. Und wenn man sich zum Beispiel die aktuellen Meldungen oder Angaben des Robert-Koch-Institutes anschaut, also dort den ARE-Radar oder diese Angaben von akuten respiratorischen Erkrankungen, dann sehen wir, dass wir in den letzten 3 Jahren Spitzenwerte haben in der Häufigkeit dieser grippeähnlichen Erkrankungen, die weit über der Anzahl liegen, die wir in den sogenannten Pandemiejahren von 2020 bis 2022 hatten. Das ist also sehr beeindruckend, wenn man sieht, wie es dort auch zu einer Verschiebung gekommen ist, dass also die Gesamtbevölkerung deutlich anfälliger geworden ist für grippeähnliche Erkrankungen, was aus meiner Sicht ja eine Folge ist aus der Kombination der Maßnahmen, die man in diesen Jahren so rigide durchgeführt hat und auch aus meiner Sicht durchaus Folge der Covid-Präparatgaben, die in diesen Jahren ja auch so favorisiert worden sind. Wir sehen auch Verschiebungen und deutliche Hinweise in anderen Ländern. Kürzlich war zu lesen, dass die Anzahl der Keuchhustenfälle auch in den letzten 2-3 Jahren enorm durch die Decke gegangen ist, ob das in der Tschechei war, in Frankreich oder in England. Kürzlich war zu hören, dass wir in England eine riesige Grippewelle gerade haben, dass also dort die Krankenhäuser voll sind und kaum die Kapazität mehr haben, die Krankenpatienten aufzunehmen, deutlich ausgeprägter als das in den Jahren 20 bis 22 der Fall war. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, was auch diese Tendenz der Verschiebung von Krankheitszahlen deutlich macht, ist eine Studie, die uns aus Südkorea in diesem Jahr erreicht hat, wo man sieht, dass die Anzahl bestimmter Tumortypen in Abhängigkeit auch von der Impfhäufigkeit mit den Covid-Präparaten zugenommen hat. Das ist erstmal nur eine Korrelation, da ist noch kein klarer Beweis einer kausalen Verkettung da, aber das sind viele Indizien, die deutlich machen, dass Corona nicht abgeschlossen ist, sondern die Folgen, die sich aus der Art und Weise, wie wir mit Corona umgehen mussten, wie durch staatliche Maßnahmen, durch die Impfkampagne auch die Gesundheit der Menschen beeinflusst wurde, dass sich das jetzt auch in den nächsten Jahren immer weiter durchschlägt und zeigt. Und wir müssen uns dort auch als Gesundheitswesen und als Ärzte und Schwestern darauf einstellen, dass uns in dieser Weise mehr und mehr auch Krankheiten begegnen werden, die aus diesen Missmanagement und aus dieser wirklich fatalen Fehlentwicklung dieser Jahre heraus noch erreichen werden.
Was bringt 2026 in Bezug auf medizinische Themen? Im Gespräch dazu war Henrik Ulrich, medizinischer Berater unserer Redaktion. Besten Dank, Henrik.
Bitte sehr.
Sie hörten die Sendung Mensch und Medizin auf Kontrafunk. Nachhören lässt sich diese Ausgabe sowie alle früheren in unserem Archiv. Auch im neuen Jahr können Sie sich als Hörer aktiv beteiligen, indem Sie uns Ihre Fragen zu medizinischen Themen senden an medizin@kontrafunk.radio. Wir werden diese mit Hilfe unserer ärztlichen Berater immer mal wieder in der Sendung beantworten. Die Fragen sollten von allgemeinem Interesse sein und bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Therapieempfehlungen und keine individuelle ärztliche Beratung anbieten können. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr.